Abend euch allen. Wir wollen heute zum dritten Mal eigentlich in dieser Bibelstundenzeit über die Hauskreise oder über die Kleingruppen nachdenken. Wir haben ja jetzt schon einige Monate pausiert, Corona-bedingt. Wir möchten aber dann zu gegebener Zeit wieder mit den Hauskreisen beginnen. Und für diesen Neustart, wenn er dann ist, haben wir einige Lektionen uns vorgenommen, um wirklich mal gemeinsam als Gemeinde über die Bedeutung, über die Notwendigkeit, aber auch über den Wert von Hauskreisen nachzudenken. Wir hatten ja die letzten zwei Dienstage oder einen Donnerstag und einen Dienstag den Wolfgang Seid bei uns. Der Wolfgang hat über die Bedeutung der Kleingruppen, also wenn ich Hauskreise sage, meine ich auch Kleingruppen und umgekehrt. Der Wolfgang Seid hat ja über die Bedeutung von Hauskreisen gesprochen an dem Donnerstagabend, auch über Hauskreisleiter. Und am zweiten Abend, dann an dem Dienstag, hat er darüber gesprochen, wie wir in den Hauskreisen Lehre auch zum Leben bringen können. Ja, ich werde das heute Abend auch nochmal kurz anreißen am Anfang. Aber heute, der Schwerpunkt soll heute Abend sein, wie wichtig jeder Einzelne in der Gemeinde für den Hauskreis ist. Ja, der Hauskreis lebt von dem Dienst eines jeden Einzelnen. Ich möchte an der Stelle nochmal beten und dann schauen wir uns verschiedene Schriftstellen an. Es wird vier Teile heute Abend geben. Erstmal eine Einführung, was ist das Ziel des Ganzen? Warum sind wir dabei so wichtig? Ja, warum sind die Kleingruppen dabei so wichtig? Und im letzten, warum geht das eigentlich nur im Kontext einer Kleingruppe beziehungsweise einer Ortsgemeinde. Aber lasst uns erst nochmal stille werden und dann schauen wir uns das Thema an. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir danken dir, dass du das bis zum heutigen Tag tust. Danke für deine Treue. Danke, dass wir auch letztendlich auf dem Zeugnis von Geschwistern, die treu waren vor uns, dein Evangelium ja, mitgeteilt bekommen haben. Nicht nur durch Worte, sondern auch durchs Leben. Hab herzlich Dank für deinen Plan, der in Erfüllung geht und für deine Treue. Danke, dass wir auch Gemeinde hier am Ort haben dürfen, dass wir geistliche Familie haben dürfen. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst heute Abend mir zum Reden, aber auch uns zum Hören, dass wir besser verstehen, was wir auch für eine Aufgabe haben in diesem Miteinander, in dieser geistlichen Familie, um dich zu verherrlichen, um einander zu ermutigen und um rauszugehen in diese sterbende Welt, um dich, um dein Evangelium zu bezeugen. Schenk Gnade heute Abend auch mir wieder zum Reden und uns zum Hören. Dir zur Ehre. Amen. Erste und letzte Worte, übrigens ein Großteil davon, was wir heute Abend hören, haben wir schon mal bei der Hauskreisleiter-Schulung, Treffen gehört. Ja, also wenn es für den einen oder anderen auch eine Wiederholung ist, dann rede ich mit Paulus, euch häufiger das Gleiche zu sagen, ist mir nicht verdrießlich. Erste und letzte Worte sind meistens sehr bedeutsam. Und der Herr Jesus, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, spricht in Matthäus 18 mit ihnen und gibt ihnen diesen sogenannten großen Missionsbefehl. Ihr kennt ihn alle, aber ihr könnt gerne nochmal mit aufschlagen, Matthäus 28. Die letzten zwei Verse. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zunächst einmal sind wir überzeugt, dass diese Verse nicht nur für die 12 Apostel oder zu dem Zeitpunkt für die 11 Apostel galten oder wie immer man zählt, sondern dass das ein Auftrag für alle Gläubigen ist. Geht hin und macht zu Jüngern. Es ist auch nur ein Auftrag, ihr habt das schon in letzter Zeit, glaube ich, häufiger gehört, es sind nicht drei Aufträge, Jünger machen, taufen, lehren, sondern es ist ein Auftrag, Jünger machen. Es ist auch der Auftrag, Jünger zu machen, nicht nur Bekehrte, nicht einfach nur, dass jemand das Evangelium annimmt, sondern, und da werden wir heute Abend auch ein bisschen noch drüber sprechen, sollen Jünger gemacht werden. Menschen, die Christus ähnlich sind und ihn durch Christus Ähnlichkeit verherrlichen. Und wie geschieht das? Taufend und lehrend. Ja, die Taufe ist ein einmaliger Akt. Das tut man halt am Anfang der Jüngerschaft. habe das da an dem, ich weiß nicht, was das für ein Tag war, bei dem Hauskreisleitertreffen, mal wiederholt. Ich sage es auch jetzt wieder, ich habe mal ziemlich unfläht und hart mit einem Bruder geredet und hat gesagt, also wenn dich nicht taufen lässt, dann hast du offiziell noch gar nicht mit der Jüngerschaft begonnen. War vielleicht ein bisschen hart und ich denke schon, dass man auch ja, in der Jüngerschaft wachsen kann, auch wenn man diesen Gehorsamschritt des Herrn noch nicht, dem Herrn gegenüber noch nicht gegangen ist. Aber ja, Taufe gehört dazu und die Bibel sagt deutlich, ja, erst der Glaube, dann die Taufe und dann eine lebenslange Jüngerschaft. Also wie macht man Jünger? Taufend, aber dann lehrend. Und nicht nur Lehre um der Lehre willen, das haben wir neulich auch hier in der Gemeindestunde sehr stark betont. Und das ist eine Herausforderung, denke ich, gerade für uns Bibeltreue. Nicht nur Lehre um der Lehre willen weiterzugeben, sondern, wie es der Herr den Jüngern zum Abschied gesagt hat, lehrt sie, alles zu bewahren. Lehre muss zu einem geänderten Leben führen. Ja, und das muss ich mir selbst auch auf die Fahne schreiben. Ja, gerne hält man sehr lehrhafte Vorträge oder Predigten und denkt, das wäre dann schon der Dienst gewesen, das wäre dann schon das Ziel erfüllt. Aber nein, das Ziel ist dann nicht erfüllt. Wir können so orthodox, so bibeltreu, ja, so genau wie möglich in der Schriftauslegung sein, aber wenn das nicht zu verändertem Leben führt, und darüber wollen wir heute Abend zusammen nachdenken, welche Rolle die Hauskreise und vor allem du dabei spielst, dann haben wir tatsächlich das Ziel verfehlt. Und das ist das ultimative Ziel. Macht Jünger. Taufend, ja, geschieht am Anfang der Jüngerschaft, aber dann lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Als ich diese Bedeutung, ja, dass es nicht nur um Evangelisation, was natürlich wichtig ist, keine Frage, aber dass das eben nur der Anfang ist und dann lebenslange Jüngerschaft folgen muss, als ich das erstmal so begriffen habe, dann dachte ich, Mensch, Herr, warum gibst du den Auftrag eigentlich so ganz zum Schluss, bei seinem Abschied, so fast wie hinten drauf? Es lag natürlich an meiner Naivität, weil ich zu dem Zeitpunkt, jetzt schon ein bisschen länger her, wenig über Jüngerschaft nachgedacht hatte. Aber ich dachte, das ist jetzt irgendwie was ganz Neues, was der Herr ihnen dann ganz zum Schluss noch sagt und dann geht er weg und die wissen nicht, was er machen soll. Das stimmt natürlich nicht. Wenn man dann das Leben des Herrn Jesus mit seinen Jüngern anschaut, dann versteht man schnell, das hat der Herr die ganze Zeit gemacht. Er hat keine Bibelschule gegründet. Er hat kein theologisches Seminar gegründet. Er hat, ich muss das jetzt einfach mal loswerden, er hat auch keine systematische Theologie geschrieben. Er hat das Leben mit den Jüngern geteilt, hat sie belehrt, keine Frage, aber hat das hat die Lehre ständig zum Leben gebracht. Ja, wenn ihr den Lauf des Herrn wahrscheinlich 3 Jahre mit den Jüngern verfolgt, dann werdet ihr sehen, er hat ständig das Leben mit ihnen geteilt und im Teilen des Lebens die Lehre, die er weitergegeben hat, auch angewendet, ja, aufs Leben. Das ist Jüngerschaft. Er hat die ganzen Jahre mit ihnen Jüngerschaft betrieben und wir können von dem Beispiel unseres Herrn viel lehren. Ja, er hat, nur um das mal, euch ist das denke ich ganz klar, aber es ist vielleicht auch gut, wenn man es nochmal rausstellt, er hat auch nicht zu den Jüngern gesagt, für die nächsten 3 Jahre treffen wir uns sonntags zum Gottesdienst. Bitte pünktlich um 10 und nicht länger als 11:30. Und dann wollen wir aber zu Hause sein und den Rest der Woche unsere Ruhe haben. So war das nicht. So geschah nicht Jüngerschaft. Und das ist der große Missionsbefehl. Das ist das, was der Herr Jesus von uns erwartet. Er hat das Leben mit ihnen geteilt, dabei Lehre weitergegeben, aber ihnen auch gezeigt, am eigenen Leben, in der Anwendung, wie das umzusetzen ist. Und deswegen, ich denke, ihr merkt schon, ist die Beziehung untereinander, und das geschieht nun mal in einer wachsenden Gemeinde, ja, in einer größeren Gemeinde, wie wir jetzt mittlerweile auch sind, in Kleingruppen. Ja, nicht nur in Hauskreisen. Ich denke, viele von euch auch heute Abend waren bei der Gemeindestunde dabei und dann habt ihr hoffentlich so positiv wie wir bemerkt, boah, wir haben wirklich viele Gruppen mittlerweile in der Gemeinde und das finden wir hervorragend. Ja, als Älteste sind nicht nur diese paar Hauskreise, die wir immer offiziell nennen. Ja, da gibt es auch den Bibelkreis der Frauen oder einen evangelistischen Hauskreis. Ja, da gibt es die jungen Mütter, die sich treffen, da gibt es die jungen Familien, die sich treffen, da gibt es Männer, die sich zur Jüngerschaft treffen und wahrscheinlich habe ich noch ein paar jetzt vergessen. Also die sind alle mit eingeschlossen. Das ist wirklich, da geschieht Erfüllung dieses Auftrages. Denn Gemeinde sollte eine ja, das haben wir auch gesagt, sollte eigentlich wie eine Produktionsstätte sein, wie eine Produktionslinie. Und das Ergebnis sollte was sein? Das, was der Jesus hier im großen Missionsbefehl gesagt hat. Am Ende sollten Jünger rauskommen. Oder das haben wir an dem Tag so gesagt, eigentlich sollten kleine Christusse rauskommen. Ja, wenn wir so von Produktion reden. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wirklich. Aber ja, Jüngerschaft bedeutet nichts anderes als in das Wesen, in den Charakter Jesu verändert werden. So zu denken, wie er denkt. Das zu wertschätzen, was er wertschätzt. Das zu lieben, was er liebt. Das zu verfolgen im Leben, was er verfolgt. Jüngerschaft ist nicht einfach nur einen Kurs miteinander durchgehen. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen hart und einfach nur systematische Lehre weitergeben. Ist systematische Lehre wichtig? Selbstverständlich ist sie wichtig. Aber Lehre muss zum Leben führen. Da müssen kleine, wenn ich das so nennen darf, Christusse bei rauskommen. Denn das ist der große Plan der Verherrlichung Gottes. Ja, wir haben auch dieses Beispiel gebracht. Wir haben den Jonathan benutzt. Ja, der Jonathan hat schon, und die Steffi, die haben schon eine Tochter. Und wenn Gott will, und sieht ja momentan sehr danach aus, dann sind das vielleicht auch bald zwei Töchter oder ein Junge und ein Mädchen, ich weiß es nicht, Mädchen und Junge. Aber egal, die wachsen heran und die lernen viel von euch. Die sind wirklich in Jüngerschaft, die sind in eurer Familie. Ihr setzt sie auch nicht aus und eine Stunde pro Woche kriegen die mal irgendwas beigebracht und dann müssen wir wieder sehen, wie die selbst zurechtkommen. Und was euch beide wirklich, ich meine, wir leben in einer gefallenen Welt und ihr gebt alles weiter. Ihr gebt eure guten Charakterzüge und Ziele und Motive und Werte weiter und natürlich auch die schlechten. Ja, und sie sind nicht nur das Produkt eurer Erziehung, Gott sei es gedankt. Ja, sie sind Menschen, die für Gott gemacht sind und von ihm lernen können und Sachen auch anders machen können wie die Eltern. Aber wenn nachher eure Kinder die guten Eigenschaften als Erwachsene oder junge Erwachsene dann in dieser Welt darstellen, was bedeutet das dann für den Jonathan und für die Steffi? Das bedeutet Ehre. Das ist was Schönes. Ja? Wenn du dann mal auf vielleicht die Familie deiner Tochter oder deines Sohnes schauen kannst und sagen kannst, boah, ja, da ist was Gutes weitergegeben worden. Christus ist nur gut. Und Christus möchte uns in sein Bild gestalten. Das ist Jüngerschaft. Und das macht ihm wiederum Ehre, wenn wir nicht nachher nur große Köpfe haben mit ganz viel systematischer Lehre, sondern wenn wir so sind wie Christus, wenn wir so leben wie er, wenn wir so denken wie er. Und Gemeinde sollte dabei, ja, das ist die Rolle der Gemeinde. Nur, und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wenn eine Gemeinde wächst, wenn sie größer und größer wird, dann wird es immer schwieriger, diese Jüngerschaft wirklich zu leben. Ja, als wir, heute Abend ist der andere Nikolai da, ja, ich weiß nicht, warst du beim Hauskreisleitertreffen auch dabei? Nee, aber da war der andere Nikolai da, heute ist der andere Nikolai da. Du bist einer, der von der ersten Stunde an dabei war, vielleicht noch andere heute Abend, die ich übersehen habe, aber du bist von 1995 dabei. Und du weißt, die ersten Sonntage, die ersten Jahre und die Sonntage, die waren eigentlich immer ein Familientreffen. Die waren immer was wir heute Gemeindetag nennen. Da war viel Austausch, man kannte sich sehr, sehr gut. Ja, man hat Anteil genommen am Leben des anderen. Man hat ganz persönliche Gebetsanliegen weitergegeben, weil mit 10 Leuten oder 12 Leuten im Gottesdienst war das selbstverständlich. Und ich glaube, du hast auch diesen Abschnitt in der Entwicklung der Gemeinde mitbekommen, wo es immer mehr wurden und wo man sich dann mal so die Frage gestellt hat, will ich das eigentlich noch? Gefällt mir das jetzt noch? Ja, es wird ja irgendwie so ein bisschen unpersönlicher, es wird immer anonymer. Und heute, gut, bei Corona ist vielleicht alles ein bisschen anders, aber du kennst die Zahlen, verbindliche Glieder sind es wahrscheinlich zwischen 110 und 120. Ja, das ist schon viel, weil es sind ja nicht nur die verbindlichen Glieder. Da gehören ja dann auch die ganzen heranwachsenden Kinder und Jugendlichen regelmäßig dazu. Dann gehören auch die dazu, die auf dem Weg hoffentlich in die Gemeinde sind und noch Gäste sind. Und dann kommt man schnell auch mal auf 150 oder 100.
180.
Oder
zu Corona-Zeiten.
Selbst, ja, zu Corona-Zeiten mit. Ja, aber wir haben wirklich, das darf man und das darf die Welt auch wissen, wir haben wirklich, und das wissen auch unsere Geschwister, die ganze Corona-Zeit versucht, unser Hygienekonzept entsprechend den Empfehlungen und Regeln, die es gibt, vor allem den Regeln zu halten und auch zu leben. Ja, das haben wir nicht als Farce gemacht, aber wir haben unser Bestes. Es gab mal Spitzenzeiten, ja, wo es wirklich dann schon sehr eng wurde. Und ohne Corona, ja, locker sind wir dann auch sonntags mal voll besetzt. Da waren es dann 180 oder manchmal sogar noch mehr. Und dann funktioniert das nicht mehr so mit Familie. Und wenn der Herr, der selbst der perfekte Jüngermacher ist und uns den Auftrag zur Jüngerschaft gegeben hat, nur 12 hatte, wie können wir dann erwarten, dass wir mit mehr zurechtkommen? Schon gar nicht zu reden von 150 oder 180. Ist der Gottesdienst deswegen nicht mehr wichtig? Keineswegs. Ja, der Gottesdienst bildet die zentrale Zusammenkunft der Gemeinde. Und die Lehre ist extrem wichtig, weil das ist das Fundament. Ja, wir haben nicht die Weisheit in uns. Die Weisheit kommt vom Herrn. Und er hat uns sein Wort gegeben. Wir müssen von ihm lernen durch das Studium seines Wortes. Aber dieses Persönliche ist längst in unseren Gottesdiensten nicht mehr möglich gewesen. Deswegen haben wir auch schon, Gott sei Dank, vor über 13 Jahren, soweit ich jetzt weiß, dann mehrere Kleingruppen gebildet, Hauskreise gebildet, weil so diese persönliche Beziehung und auch diese Jüngerschaftsbeziehung tatsächlich dauerhaft gelebt werden können. An dem Punkt, ich will das nicht zu lang machen, aber schaut mal bitte kurz auf Apostelgeschichte 20. Paulus verabschiedet sich hier von den Ältesten der Gemeinde, in der er selbst zuvor, die er gegründet hat, oder in der er selbst 3 Jahre lang gedient hat. Er kannte diese Ältesten sehr, sehr gut und sie kannten ihn, die haben ihr Leben miteinander geteilt. Und in Apostelgeschichte 20, da ist er gar nicht in Ephesus, da ist er in Milet, aber er ist auf dem Weg nach Jerusalem und der Heilige Geist hatte ihm bezeugt, er wird nicht nochmal nach Ephesus kommen. Und deswegen sagt er, ich will jetzt nochmal die Brüder sehen, ich mache nicht den Umweg über Ephesus, aber die Ältesten sollten nochmal zu ihm kommen. Und ich kann euch nur ermutigen, lest diese Verse mindestens ab Vers 17 im Apostelgeschichte 20 häufiger, wenn ihr verstehen wollt, was einem Gemeindegründer, ja, der den Auftrag des Herrn von Matthäus 28 gut verstanden und gelebt hat, wichtig war. Und wir können jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen, das ist nicht der Kern heute Abend, aber ich will, dass wir wenigstens den Vers 20 zusammenlesen, in seiner Rede an diese Abschiedsrede. Ja, am Ende haben die geweint und sind sich um den Hals gefallen, weil sie wussten, dass sie ihn nicht nochmal sehen werden. In dieser Abschiedsrede, letzte Worte sind wichtige Worte, auch vom Apostel Paulus sagt er ihnen, ihr wisst doch, wie ich, Vers 20, nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist. Dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Öffentlich und in den Häusern. Paulus hat öffentlich gelehrt, ja, wenn ihr so wollt, da kannst du auch den Gottesdienst drunter fassen. Ja, er hat öffentlich gelehrt, aber öffentlich lehren allein reicht zum Jüngermachen nicht aus. Er hat auch einzeln in den Häusern gelehrt oder nehmt noch den Vers 31 dazu. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Ja, man kann auch das Wort weiterfassen als einfach nur mit erhobenem Zeigefinger, was da steht. Werde ich nachher, wenn ich es nicht vergesse, auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber wo ich darauf hinaus möchte, ist, ja, Paulus hat den öffentlichen Dienst des Wortes wahrgenommen, aber er hat auch den persönlichen Dienst mit dem Wort getan. Er hat, wie ihr hier seht, einen jeden Einzelnen unter Tränen zurechtgebracht, gebrauchsfertig gemacht, ermutigt, getröstet, ja, in das Bild Christi versucht zu formen. Und deswegen sind Hauskreise so wichtig. Das haben wir ja auch in den letzten 2 Einheiten gehört. Aber, und das soll der Schwerpunkt heute Abend sein, in den Hauskreisen ist nicht nur der Hauskreisleiter wichtig, nicht nur der, der denn den Abend das Thema macht, sondern in den Hauskreisen ist jeder verantwortlich für diesen Auftrag der Jüngerschaft. Und das soll der Schwerpunkt heute Abend sein. Ihr habt alle schon mehrfach bei uns in der Gemeinde etwas über die Einanderstellen gehört. Ja, es gibt im Neuen Testament über 70 Einanderstellen, also was wir einander tun sollen. Und die sind sehr vielfältig. Ja, die sind auch teilweise nicht nur, also 20 Mal wird oder über 20 Mal wird gesagt, dass wir einander lieben sollen. Aber es sind auch einanderstellen dabei, die sehr konkret sind, ja, dass wir ja, auch im Geist der Sanftmut einander zurechtbringen oder gebrauchsfähig machen sollen, dass wir einander lehren sollen, dass wir füreinander beten sollen. Es sind auch negative Einanderstellen dabei, dass wir nicht schlecht übereinander reden sollen, dass wir uns nicht miteinander vergleichen sollen. Aber es sind auch unwahrscheinlich viele Einanderstellen dabei, und ich lese euch einfach mal ein gutes halbes Dutzend, die davon reden, wie wir den anderen in der Jüngerschaft dienen sollen. Römer 1, Vers 12 zum Beispiel, da schreibt Paulus, dass er durch den Glauben der anderen getröstet werden möchte. Selbst dieser Superapostel wusste, dass er die Römer braucht. Wenn er mal nach Rom kommt, dann wollte er nicht nur sie trösten, sondern er brauchte auch den Trost dieser Geschwister. Das redet Bände übrigens für jeden, der Ältester ist oder dem Gott einen ja, leitenden Dienst in seiner Gemeinde gegeben hat. In 1. Korinther 12, Vers 25 heißt es, wir sollen alle die gleiche Sorge füreinander haben. Wir sollen Sorge füreinander haben. Er sagt nicht, was wohl stimmt, die Ältesten sollen alleine Sorge für die ganze Gemeinde haben. Ja, die Ältesten sollen Sorge für die Gemeinde haben, deswegen werden sie auch Hirten genannt. Aber die Ältesten allein sind hoffnungslos überfordert, wenn sie wirklich die Einzigen wären, die in der Gemeinde den Hirtendienst tun sollen. Da braucht es jeden Bruder und da braucht es jede Schwester dazu. Das ist ausgeschlossen, dass nur die Leiter dies tun können. Im Gegenteil, eigentlich sollen nach Epheser 4 die Ältesten die Geschwister zum Dienst zurüsten. Sie sollen gar nicht wirklich den Dienst selbst tun, natürlich sollen sie Vorbilder sein, aber eigentlich ist es unser, in dem Zusammenhang unser Hauptauftrag, euch zu helfen, den Dienst zu tun. Und so kann eine Gemeinde tatsächlich wachsen und auch funktionieren. Oder Galater 5, Vers 13, wir sollen einander durch die Liebe dienen. Und das geschieht ja auch, Gott sei Dank. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das bei uns in der Gemeinde haben, aber habe ich neulich erst wieder gehört, eine super Idee. Wenn eine Frau entbunden hat, dann hat die Gemeinde dann im Anschluss, wenn sie zu Hause war, ich glaube für 14 Tage die Hauptmahlzeit übernommen. Geniale Idee. Wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ja, ich war noch nicht schwanger, sowas gibt es bei uns. Nein, das gibt es noch nicht. Also dann bitte heute Abend mal den Startschuss legen, weil wir haben 6 schwangere Frauen gerade in der Gemeinde. Das heißt, in weniger als 9 Monaten werden wir 6-mal diesen Dienst gebrauchen. Und vielleicht sind noch andere schwanger und wissen es noch gar nicht. Also mindestens 6-mal. Ja, wir sollen einander in Liebe dienen. Und das können nicht nur die Ältesten. Das kann man auch nicht sonntags mit der Predigt. Das können wir nur alle gemeinsam. Galater 6, Vers 2, wir kommen nochmal auf den Vers, wir sollen die Lasten des anderen tragen. Und da geht es nicht um Umzug, ja, obwohl wir das schon oft gemacht haben hier in Hünfeld. Ja, am Anfang ist die Gemeinde sehr stark durch Zuzug gewachsen. Ja, Sammlungen der Gläubigen. Ist alles gut, ja, aber Galater 6, Vers 2 heißt eigentlich, wir sollen die Sündenlast des anderen tragen. Das ist der Kontext. Wir werden Vers 1 nochmal heute Abend anschauen. Das können wir nur gemeinsam tun. Wir sollen, Epheser 5, Vers 19, zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singen. Also wir sollen einander mit Liedern ermutigen. Ja, ich bin dankbar für den Musikdienst, den wir in der Gemeinde haben. Und Sebastian, dass du das anleitest, das ist ein theologischer, wichtiger, fundamentaler Dienst im Jüngermachen. Ja, und ich denke, so viel an mir liegt, bei mir funktioniert der Dienst auch sehr gut. Ja, ich bin sehr, sehr oft von diesen Liedern und von der Auswahl der Lieder und von den Texten angesprochen. Und so soll es auch sein. Ja, das hat Gott so eingerichtet. Ja, er hat letztendlich die Musik erfunden. Ja, diese Idee und Musik dient als erstes für ihn. Ja, wir haben überhaupt, ich darf gar keine Exkurse machen heute Abend, aber das ist eine total moderne Idee, Musik einfach zum Konsum zu gebrauchen. Wisst ihr, woran ihr das erkennen könnt? Wie alt sind Aufnahmegeräte? Und geh mal zurück zur ältesten, was du kennst, die Schellackplatte oder was weiß ich, was das älteste Aufnahmegerät ist. Das ist blutjung. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, belehrt mich, 100 Jahre, 150 Jahre, viel älter, ist es gar nicht möglich, Musik aufzunehmen. Das heißt, die Tausende von Jahren vorher, was musste man machen, wenn man Musik hören wollte? Man musste es selber tun. Und Gott weiß das. Das ist wichtig, dass wir selbst musizieren, dass wir selbst singen, ja, Gott loben und einander damit mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern dienen. Das müssen wir einander tun. Deswegen will ich auch nicht drüber reden, das wäre jetzt auch wieder ein Exkurs, aber es gab, weniger bei uns, aber allgemein in der Gemeinde Jesu in Deutschland und gibt es, heftige Diskussionen, wie geht man mit einem etwaigen, oder es war ja schon, Gesangsverbot um, weil es eben auch diesen Auftrag tangiert, der uns hier zum Beispiel in Epheser 5 gegeben wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, wir sollen einander ermuntern. Einander ermuntern. Ja, nicht nur der Prediger oder der die Musik spielt oder der Hauskreisleiter, jeder ist dazu da, den anderen zu ermutigen. Ja, das ist überhaupt ein Thema, wo auch mal gerne jemand ein paar Predigten drüber halten sollte, wie wichtig das ist, dass man Ermutigung weitergibt. Ich glaube, da sind wir auch häufig fast wie Analphabeten. Ja, wie ermutigt man richtig einen Bruder oder eine Schwester, die der Ermutigung nötig hat? Und das haben wir alle ständig, sonst gäbe es nicht diese Einanderstelle. Hebräer 3, Vers 13, so ähnlich, einander ermuntern, aufeinander Acht geben, dass niemand durch den Betrug der Sünde fortgerissen wird. Schauen wir uns nochmal ausführlicher an. Oder ich hatte es eben schon gesagt, Jakobus 5, füreinander beten. Also das zeigt, Christsein, den Satz habt ihr auch schon öfters gehört, war nie als Soloakt gedacht. Der Herr Jesus hat sich nie vorgestellt, dass Menschen irgendwie sich bekehren, bekehrt werden und dann sich ihrem eigenen Schicksal überlassen werden. Und es war auch nie Gottes Vorstellung, des Herrn seine Vorstellung, okay, wenn sie gläubig sind, dann sollen sie wenigstens einmal in der Woche für anderthalb Stunden den Gottesdienst besuchen. Und das war es dann. Nein. Ja, wenn wir so viele, und ich habe ja nur 5, 6, 7 von über 70 Einanderstellen gelesen, wenn wir so viele Einanderstellen haben, dann zeigt das deutlich, wie wichtig der Dienst eines jeden für den anderen ist. Ja, der Herr hätte das anders einrichten können, aber der Herr will praktisch, dass du seine Hand bist. Der Herr will, dass du sein Fuß bist. Der Herr will, dass du sein Mund bist im Dienst an den anderen zu ermutigen, für den anderen zu beten, für den anderen zu helfen, ja, wenn er in physischer Not ist oder auch in geistlicher Not. Das ist der Auftrag aller. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Beziehungen leben. Und das geht nicht einfach nur mit einer 180 Gottesdienstbesuchern sonntags für anderthalb Stunden. Ja, dazu braucht es die Kleingruppen und die Beziehungen in den Kleingruppen. Epheser 4, ich möchte das jetzt doch nicht lesen, ich hatte mir es eigentlich vorgenommen, aber schreibt es euch bitte einfach auf, Epheser 4, 11 bis 16 oder, und die Stelle, glaube ich, kennt jeder sehr, sehr gut, 1. Korinther 12. Diese beiden Stellen reden stark davon, wie wichtig der Dienst aller für alle ist. Ja, dass nur so der Leib wirklich funktionieren kann, der Auftrag Jüngerschaft wirklich funktionieren kann. Wir brauchen unbedingt einander. Ja, und deswegen ist es auch wichtig, dass das eine klare Zuordnung ist. Wer ist eigentlich mein Nächster? Versteht ihr? Wir haben so viele Einanderstellen. Ich kann unmöglich im weltweiten Leib Jesu diese Einanderstellen wirklich, das sind ja Gebote meines Herrn, wie ich wirklich mit dem anderen umgehen soll. Ich kann das nicht im weltweiten Leib Jesu tun, heute mal hier und morgen mal da. Wie kann ich dann sagen, ja, ich bin meiner Verantwortung nachgekommen? Das geht nur in dem Familiencharakter. Der Herr Jesus hat es auch getan. Er hat sich wirklich 12 erwählt und hat uns damit ein Vorbild gegeben, dass man sich intensiv um eine Gruppe von Menschen kümmern sollte. Und nicht mal heute hier und mal morgen da. Dann sind wir sehr unverbindlich und am Ende ist alles nichts. Ja. Es braucht, und deswegen sind Kleingruppen so wichtig, es braucht dieses Konkrete, es braucht diese Beziehungen, da werde ich am Ende heute, wenn wir dazu kommen, darüber sprechen, warum die Kleingruppe so wertvoll ist, ja, um da in den Beziehungen diesen Dienst tun zu können. Ja, Hebräer 10, 25, wir sollen das Zusammenkommen nicht versäumen, da wird auch deutlich, der Herr Jesus denkt, und Paulus oder der Hebräerbriefschreiber, die denken wirklich an konkrete Gruppen, wo wir zusammenkommen. Und wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir einander ermuntern und das umso mehr, wie wir den Tag herannahen sehen. All dieser große Auftrag, den alle haben, aneinander, kann man nur im Rahmen einer Ortsgemeinde und das wiederum nur im Rahmen von Kleingruppen wirklich umsetzen. Ja, wie willst, natürlich sollst du sonntags auch auf den anderen Acht haben, ist keine Frage. Aber das geht nicht in diesem anonymen Gewusel von 180 plus Menschen. Umgekehrt habt ihr auch eine konkrete Verantwortung für mich, sage ich jetzt mal. Ja, es geht nicht nur darum, dass wir alle Verantwortung füreinander haben und dem anderen dienen. Umgekehrt, an jeden von uns muss klar sein, ich brauche auch diesen Dienst. Ich darf nicht, ja, bitte lass mir das jetzt durchgehen, wenn ich das mal ein bisschen böse gebrauche, dieses Wort. Ich darf die Gemeinde nicht einfach nur als Kirche missbrauchen. Manche verstehen jetzt überhaupt nicht, warum ich so eine Wortwahl wähle. Ich will damit nicht Kirche als solches irgendwie schlecht reden. Nur, ich denke, ihr versteht es ein bisschen, wenn ich dieses Beispiel so benutze, wo ich aufgewachsen bin. Da war für mich Kirche tatsächlich einfach nur sonntags und nicht anderthalb Stunden, ja, das wäre viel zu lang, ja, maximal 40 Minuten, ja, und dann ist man auseinandergegangen und man hat keinen Anteil genommen am Leben des anderen. Man wusste wenig vom anderen, ja, und wenn, dann wurde vielleicht über den anderen sogar geredet, aber nicht wirklich mit dieser Dienstgesinnung dem anderen zu helfen. Und wir dürfen sonntags nicht einfach als Kirche zusammenkommen. Überhaupt dürfen wir nicht einfach nur als Kirche zusammenkommen. Soll Familie sein. Und Familie funktioniert nur in einem überschaubaren Rahmen und deswegen die Kleingruppen, wo mir auch gedient werden muss. Ich muss mit der Erwartungshaltung kommen, ich brauche auch, wie Paulus in Römer 1, Vers 12, ich brauche auch den Dienst des anderen. Das alles ist nur in einer engen, verbindlichen Gemeinschaft von Christen und auch von einer kleineren Gruppe möglich. Ja. Christsein kann niemals zur Ehre Gottes gelebt werden, wenn ich mich nicht auf so eine Gemeinschaft einlasse. Das ist ja ein sensibler Dienst, ja, wenn tatsächlich an meiner Seele gearbeitet wird, wenn Lebensveränderung geschehen soll, wenn am Herzen, am Innersten was passiert. Ja, man kann sich gut in der Masse verstecken. Ja, Kirche, 180 Leute treffen sich und da lassen sie mich alle irgendwo in Ruhe. Ich höre mir das an, was ich mir anhören will und dann gehe ich auseinander. So hat sich das Herr Jesus nicht gedacht. Ja, in der Kleingruppe, wo ich mich aufeinander einlassen kann, wo ich den anderen kennenlernen, wo ich ihn wirklich anfangen kann, auch lieben zu lernen, seine Bedürfnisse, sein Leben, seine Schwierigkeiten besser kennenlernen, so kann ich dem anderen dann auch besser dienen oder kann mir gedient werden. Das Praktizieren dieser Einanderstellen soll zu gelebter Jüngerschaft führen, so habe ich das mal hier aufgeschrieben, und das heißt gegenseitige und vertrauliche Offenbarung unseres Lebens zu einem tieferen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ja, vielleicht nochmal, das ist so wieder eine Art Zusammenfassung von diesen Einanderstellen. Das Praktizieren der Einanderstellen soll zu gelebter Jüngerschaft führen. Doppelpunkt, gegenseitige und vertrauliche Offenbarung unseres Lebens, die zu einem tieferen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes führt. Die Einanderstellen belegen, dass ich einen Auftrag für den anderen habe. Das können nicht nur einfach nur ein paar wenige in der Gemeinde. Die Einanderstellen belegen aber auch, dass ich Not habe für den anderen, dass mir gedient werden muss. Und das wäre der dritte Teil, dieses einander dienen, wie deutlich im Wort Gottes davon gesprochen wird, dass wir einander dienen müssen. Ich schlage mal dazu Römer 15 auf. Vorgestern Abend, ja, ich denke, solange wir Vornamen nennen, ist das alles okay. Waren wir im Vogelsberg beim Uwe und seiner Frau. Ja, der Vogelsberg ist groß und hat viele Uwes. Und dann war an einer Stelle die Frage, ja, wie ist denn das? Dieses Kümmern um den anderen. Ja, manche nennen es auch Seelsorge. Ja, andere nennen es intensive Jüngerschaft, weil da gibt es eigentlich von der Zielrichtung keinen Unterschied. Von der Zielrichtung. Und da war die Frage, wer macht denn sowas eigentlich, wenn es da mal wirklich Not am Mann ist? Wer kümmert sich denn dann wirklich um den anderen? Machen das nur die Ältesten oder sollen das nur die Ältesten machen? Und Römer 15, 14 ist eine der wichtigen Belegstellen dafür, dass dem nicht so ist, sondern dass Paulus ganz klar sagt, dass alle in der Gemeinde Verantwortung füreinander haben, um diesen Dienst des Ermunterns, Ermahnens, Gebrauchsfertigmachens, Tröstens aneinander haben. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen weiter gefasst, als es hier steht, aber ich sage da gleich noch was zu diesen verschiedenen Aspekten. In Römer 15, 14 steht: Ich bin aber meine Brüder, und denkt bitte dran, habe ich schon häufig gesagt, es gibt im Griechischen kein Wort für Geschwister, also ihr Schwestern seid unbedingt mit angesprochen. Im Deutschen dürfte man tatsächlich frei übersetzen: Ich bin aber meine Geschwister, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und so fähig, auch einander zu ermahnen oder einander zurechtzubringen oder einander gebrauchsfertig zu machen, zu trösten, zu ermutigen. Wie gesagt, ich fülle das ein bisschen weiter, aber ich sage noch was zu diesem Dienst. Fakt ist auf jeden Fall, das ist nicht der Dienst einfach nur der Ältesten. Das ist nicht nur der Dienst von einigen wenigen Spezialisten in der Gemeinde. Das ist das Erste, was man daran sehen kann. Das ist ein Dienst aller. Das Zweite, was man, das ist nicht unser Thema heute Abend, aber darf man ruhig an der Stelle auch mal betonen, du musst keine Seelsorgeausbildung, wo auch immer, ja, es gibt mittlerweile mehrere Angebote, gute Angebote, wo man eine Seelsorgeausbildung machen kann, das ist sehr nützlich und vielleicht auch für eine intensivere Seelsorge notwendig. Aber grundsätzlich die Qualifikation, um in dem anderen eine heilende Wirkung, ja, eine tröstende, zurechtbringende, ermutigende, ermahnende Wirkung zu haben, braucht es nicht als erstes irgendwie eine professionelle Ausbildung, sondern zwei Qualifikationen werden genannt. Ich muss A, voller Güte sein, voller Gnade, und B, ich muss auch voller Erkenntnis sein. Das sind die zwei Voraussetzungen, die du mitbringen musst, wenn du wirklich einen gesegneten Dienst im Leben eines anderen tun willst. Du musst selbst gnädig sein, und uns sollte das eigentlich leicht fallen. Denn wenn ich ans Kreuz schaue, dann sehe ich, wie viel Gnade mir zuteil wurde. Und dann sollte es mir eigentlich leicht fallen, auch mit dem anderen gütig, gnädig zu sein. Ja, ich habe da bei dem Hauskreisleitertreffen gesagt, das war natürlich töricht geredet, der Herr Jesus, dem ist es schwer gefallen, gnädig zu sein. Das ist natürlich Quatsch, ja. Er ist Liebe, er ist Gnade. Aber er hat nie gesündigt. Er hat das nie erlebt, dass ihm Gnade widerfahren ist. Und wir sind vom ewigen Tod durch das Blut Jesu zum ewigen Leben rübergerettet worden. Wir sind begnadigt, allesamt in der Gemeinde. Ja, wie leicht soll es mir dann fallen, mit einem Bruder gnädig umzugehen, oder? Und wenn ich Schwierigkeiten habe, dann kann ich dich immer noch wieder ermutigen, beschäftige dich mit dem Evangelium, schau zurück, schau weg von dem Bruder, der dich irgendwie zornig macht, weil er nicht so in der Spur läuft, wie du denkst, dass es richtig sei, und schau ans Kreuz. Und dann bekommst du wieder mehr Gnade, weil da siehst du, wie viel dir vergeben wurde. Aber einfach nur liebevoll sein, einfach nur gnädig, einfach nur gütig sein, reicht nicht aus. Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Bruder vor mir gehabt, der hat mir irgendeine Sünde geoffenbart. Das war vor 15 Jahren ungefähr, und ich stand vor ihm und war sprachlos. Ja, ich hatte Anteilnahme, weil ich mich auch mit der Sünde gut identifizieren konnte, weil ich selbst ja im gleichen Boot saß, aber ich wusste nichts, 0,0, wie ich ihm helfen sollte. Keine Erkenntnis. Und das Wort, ja, macht uns nicht nur gnädig, das Wort gibt uns auch Erkenntnis, wie man diesen Dienst an dem anderen tut. Es würde total den Rahmen sprengen, heute Abend über die Dynamik der Veränderung und Methodik der Veränderung zu sprechen, so nennt man das in der Seelsorge. Aber vielleicht nur eins, da haben wir, weil wir das Beispiel gut kennen und deswegen denke ich, darf ich es benutzen. Johannes 4 trifft der Herr Jesus die Frau im Jakobsbrunnen. Ja, natürlich, die Frau war noch nicht gläubig, aber das spielt keine Rolle. Der Herr Jesus hatte nicht das Ziel, Bekehrte zu machen. Der Herr Jesus hatte das Ziel, Jünger zu machen. Und auch mit dieser Frau eine Jüngerin zu machen. Und an dem Beispiel kann man par excellence sehen, wie weise der Herr Jesus mit dieser Frau umgeht. Der fällt nicht mit der Tür ins Haus und ja, gibt ihr eine Watschen rechts und links. Und er hätte das tun können, weil er ist allwissend gewesen. Er wusste genau, was im Leben dieser Frau abging. Er hätte ihr sofort auf den Kopf zusagen können. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Das ist keine Erkenntnis. Einfach nur den anderen abkanzeln und ihm seine Sünde vorhalten. Die meisten Ratsuchenden, die wirklich um Rat suchen, die wissen ja, dass sie Schwierigkeiten haben. Den brauchst du nicht noch eins obendrauf setzen. Wie fängt der Herr Jesus mit dieser Frau an? Frau, du hast Durst. Du hast ein Verlangen. Aber du versuchst dein Verlangen horizontal zu stillen mit Männern. Aber du bist für Gott gemacht. Jeder Mensch ist für Gott gemacht. Und unsere Seele kommt nur bei dem Herrn Jesus an seiner Brust wirklich zur Ruhe. Und so fängt er an. Er zeigt ihr sehr einfühlsam, überhaupt fängt er erstmal an und baut Beziehungen mit ihr auf, dass er als jüdischer Mann mit einer samaritischen Frau redet und sich herablässt. Ja, das ist sowieso der erste Schritt in der Methodik, Anteil nehmen und einen Zugang zum Herzen finden, voller Güte, voller Gnade zu sein. Aber dann mit Erkenntnis packt er das an und belehrt sie, Frau, du bist wirklich auf dem falschen Weg unterwegs. Das ist dein wahres Problem. Der hat nicht einfach nur die Sünde strapaziert, sondern hat dir gezeigt, wo ihre wahre Not ist. Du bist für Beziehung gemacht, natürlich. Du bist ja für mich gemacht. Der Mensch ist in das Bild Gottes geschaffen. Gott lebt seit ewiger Vergangenheit in Beziehung. Kein Wunder hat er den Menschen für Beziehung gemacht. Aber die erste Beziehung ist auch nicht der Mann oder die Frau, ja, für die wir in der Ehe gemacht sind. Die erste Beziehung, für die der Mensch gemacht ist, ist für Gott selber. Das ist auch die einzige Beziehung, die ewig halten wird, wenn wir in Christus sind, wenn wir die Vergebung des Herrn Jesus haben. Also, wir haben alle, und das soll eigentlich, deswegen habe ich Römer 15, 14 aufgeschlagen, wir haben alle diesen Auftrag, Diener in dem Leben des anderen zu sein, ja, ihm zu helfen in der Nachfolge. Vielleicht ist das ein guter Moment, auch mal über diese Worte zu reden, die das Wort Gottes benutzt, um den Dienst an dem anderen zu verrichten. Ich weiß nicht, ob die Liste abschließend ist, wahrscheinlich nicht, aber drei klassische Worte gibt es. Nuteteo, Parakaleo und Kartatizo. Nuteteo kommt nur 8-mal vor im Neuen Testament. Parakaleo kommt zwar über 100-mal vor, aber da muss man genau sein. Es kommt ganz oft in einer anderen Bedeutung vor. Ja, es kommt 20, 30 Mal in dem Sinne vor, jemanden um etwas bitten. Ja, ein Beispiel, die Dämonen haben den Herrn darum gebeten, in die Säue fahren zu dürfen. Und wisst ihr, was da für ein Wort verwendet ist? Parakaleo. Also das ist, das war jetzt nochmal ein kleiner Exkurs, weil ich das gerade neulich gelesen habe, da hat er ein bisschen, finde ich, dick aufgetragen. Man kann jetzt einfach nicht sagen, Parakaleo ist ein ganz wichtiges Wort, weil es 100-mal vorkommt. Das Wort durch oder wie oder als kommt auch sehr häufig im Neuen Testament vor, aber da darf man keine Ableitung von finden. 16-mal kommt es tatsächlich in diesem Sinne vor, in dem Dienst an dem anderen. Und das ist, der Charakter, der da ausgedrückt wird, ist, es soll ein tröstender und ein dringend tröstender Charakter sein, weil das passt zu dem ganzen Bild. Deswegen wird Parakaleo auch für Bitten benutzt oder jemanden drängen, wird ganz oft übersetzt. Ja, es wird auch sehr häufig 30-mal mit Ermahnen übersetzt, das Wort Parakaleo. Aber es hat, also das ist ein zweites Wort, was benutzt wird, Parakaleo, ich sage da nochmal zu allen dreien was. Und das dritte, das gefällt mir persönlich eigentlich am besten, aber es geht nicht um Gefallen, das ist Kartatizo. Nuteteo, Parakaleo, Kartatizo. Kartatizo kommt meines Wissens nach nur ein einziges Mal vor. Aber so fein diese Bedeutung, ja, in Galater 6, Vers 1, weil da wird deutlich, das gucken wir uns nachher an, da geht es um das wieder gebrauchsfähig machen, ja, um die Absicht. Ja, und das ist vielleicht so der Dreiklang. Ja, ich muss auch mal in das Leben, nicht nur mal, vom Grundsatz her, ihr Lieben, wir denken als Christen nicht humanistisch. Wir sind weder gute Wesen, noch sind wir neutrale Wesen. Wir sind gefallene Wesen. Das ist einfach so. Und deswegen spricht die Schrift sehr häufig von Zurechtbringung. Ja, wir haben dafür keine Zeit, aber wenn ihr Sprüche 1 lest, wie der König Salomo mit seinem jungen Mann, mit seinem Sohn redet und ihn anfleht, weise zu werden, da sagt er in einem Atemzug, ich kann es jetzt nicht so gut auswendig sagen, schlag mal kurz, wenn ihr wollt, mit mir, oder ich kann es vorlesen, Sprüche 1, Psalter Sprüche auf. Um den Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Um dem Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Ihr müsst das Hebräische, die hebräische Poesie verstehen. Das Hebräische ist poetisch nicht, weil es sich reimt, sondern meistens oder häufig, weil es einen Parallelismus benutzt. Das heißt, es sagt zweimal mit unterschiedlichen Worten das Gleiche. Das findet ihr in den Sprüchen und in den Psalmen ständig. Ja, Zeile A, Zeile B, zweimal mit unterschiedlichen Worten die gleiche Aussage. Und das finden wir auch hier, um dem Einfältigen, dem Naiven Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der sagt hier zweimal das Gleiche. Und damit sagt er, jeder junge Mann, der ist nicht neutral, der ist nicht gut, der ist einfältig, der ist naiv, der ist drauf und dran, sich in größte Schwierigkeiten zu bringen. Deswegen sind Eltern auch so wichtig, in den ersten Jahren die Kinder zu unterweisen. Ja, und auch die Mütter, das ist heute Abend nicht unser Thema, aber die Frauen sind genauso wichtig wie die Männer in dieser Unterweisung. Ja, lies Vers 8, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Wir müssen alle Lehrer und Lehrerinnen des Guten sein. Aber ich wollte hier nur zeigen, wir sind nicht neutral, wir sind gefallene Wesen. Ja, wir müssen den Schwerpunkt richtig setzen, so wie ihn die Bibel setzt. 1. Mose 3 ist schon der Sündenfall und ab da geht es mit gefallenen Wesen weiter. Und deswegen müssen gefallene Wesen zurechtgebracht werden. Das ist dieser Schwerpunkt, den dieses Noteo setzt. Es ist Zurechtbringung aneinander, aber nicht mit der Keule. Und deswegen sind die anderen Begriffe so wichtig. Parakaleo ist dieses tröstende, drängende Zurechtbringen. Das ist die Art und Weise, wie das geschehen soll. Nicht mit erhobenem Zeigefinger oder mit dem Schwert, ja, sondern wie Paulus beides war. Er war wie ein Vater, ja, in einer Selbstbeschreibung an die Thessalonicher sehen wir das. Er war wie ein Vater, der vielleicht mehr Strenge verkörpert, aber er war auch wie eine fürsorgende Mutter. Du musst beides sein. Ja. Und das Ziel, das werden wir nachher noch anschauen, oder ja, machen wir jetzt gleich als nächstes, das sehen wir gut mit diesem dritten Wort, Katatizo. Ja, das Ziel ist, dass wir wieder gebrauchsfähig werden. Und das ist der Auftrag von uns allen, ihr Lieben. Das sind Verse, Römer 15, 14, das ist nicht an die Ältesten gemünzt. Das ist auch nicht an einige wenige in der Gemeinde gemünzt, die da besonders für zugerüstet wurden, sondern du hast diesen Dienst und du hast diesen Dienst und du hast diesen Dienst. Schlag mal Galater 6, Vers 1 auf. Das ist der Teil oder dieser Vers, wo dieses dritte Wort benutzt wird, katatizo, Galater 6, Vers 1, Brüder, und ihr dürft hier tatsächlich mit Geschwister übersetzen, Geschwister, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Du siehst in dem Vers die totale Parallele zu Römer 15, 14. Bringt ihr die Geistlichen, also du musst Erkenntnis haben, du musst geistlich sein. Einfach nur, ja, es gut meinen reicht nicht. Du musst Einsicht haben, wie man jemandem hilft. Und das ist mit geistlich gemeint. Ja, ich habe das Beispiel schon oft bemüht und ich nehme es jetzt wieder. Ja, vor 15 Jahren habe ich mich wirklich schwer getan, jemandem zu helfen, der zu mir sagt, du, ich kämpfe immer noch mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Ich nehme das Beispiel immer wieder. Warum? Weil wahrscheinlich, und bitte lasst mir die Übertreibung durchgehen, 99,9 der jungen Männer kämpfen heute mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Ist eine Übertreibung, aber es ist auch nicht ganz weit weg, ja, von dem, was ich erfahren habe. Und dann muss ich natürlich, wenn ich geistlich sein will, Einsicht haben. Ich muss Erkenntnis haben, wie ich jemanden anfange zu helfen, wie er diesen Kampf für Reinheit, gegen Unreinheit kämpfen kann. Und ich muss das auch in einem Geist der Sanftmut tun. Das ist das Gleiche wie eben in Römer 15, 14, voller Erkenntnis und voller Güte sein. Aber was jetzt hier so deutlich wird, wenn wir des Griechischen mächtig wären, ich bin es auch nicht, aber ja, man kann sich helfen mit guten Hilfsmitteln. Katatizo ist das Wort, was er jetzt hier benutzt für Zurechtbringung. Und das gleiche Wort, es wird häufiger benutzt, aber ähnlich wie Parakaleo, aber es wird zum Zurechtbringen, zum Dienst am anderen, wird es nur einmal hier benutzt, in Galater 6, Vers 1. Es wird aber auch auf andere Art und Weise benutzt und dann kriegt man wieder das Geschmäckle für dieses Wort. Und das ist Markus 1, Vers 19. Ja, schlagt zurück mal auf, ihr Brüder vom Hauskreisleitertreffen. Ihr kennt das jetzt schon oder wahrscheinlich habe ich es auch in der Gemeinde schon mal weitergegeben. Markus 1, Vers 19, da beruft der Herr die Jünger und er findet sie ja bei der Arbeit. Und viele seiner Jünger waren von Beruf Fischer. Und so findet er jetzt hier Jakobus und seinen Bruder Johannes im Vers 19. Und da heißt es, und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und dieses Wort ausbessern, was hier mit ausbessern übersetzt wird, ist das gleiche Wort wie in Galater 6, Vers 1, zurechtbringen. Und das gibt Geschmack an dem Wort. Warum bessert man Netze aus? Zu welchem Zweck macht man das? Einfach nur, damit die Netze schön sind? Natürlich nicht. Wenn die Netze zu löchrig werden, dann werden sie unbrauchbar. Dann flutschen die Fische durch, die man eigentlich fangen möchte. Und deswegen, katatizo, werden die Netze ausgebessert. Und dieses Ausbessern, um jemanden gebrauchsfertig zu machen, das ist das Ziel deines Einanderdienstes. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich hatte heute verschiedene Gespräche, auch von einem, der vielleicht auch zu Recht sich sehr über den anderen aufgeregt hat in der Gemeinde. Vielleicht auch zu Recht, ja, will ich gar nicht absprechen. Und ja, mal zornig sein ist auch gut. Wir dürfen nur nicht die Sonne über unserem Zorn untergehen lassen. Dann kann es zur Sünde werden. Aber es darf da nicht stehen bleiben. Versteht? Einfach nur sich darüber aufregen, dass was in dem Leben des anderen nicht gut läuft. Und mit der Motivation wirst du nie ein gutes Werkzeug in den Händen deines Herrn im Leben des anderen sein. Sondern du musst eine Absicht verfolgen, die Christus ähnlich ist. Und was will Christus? Er will den glimmenden Docht nicht abbrechen oder den glimmenden Docht nicht auslöschen oder das geknickte Rohr nicht abbrechen. Er möchte aufrichten, er möchte gebrauchsfähig machen. Und deswegen finde ich, dieser Dienst am anderen wird mit den drei Worten und wahrscheinlich noch mehr Worten vollumfassend beschrieben. Wir sollen die nicht gegeneinander ausspielen, was ist jetzt wichtiger, sondern wir sollen die Gesamtheit verstehen. Ja, der Dienst am anderen hat mit Zurechtbringung zu tun, weil wir sind keine humanistischen Wesen, wir sind in Sünde gefallene Wesen. Ja, aber wir sind, Seelsorge dreht sich nicht nur um Sünde oder das einander dienen nicht nur um Sünde, sondern auch Sünde hat Auswirkungen, die für mich teilweise unverschuldet sind, also dreht sich der Dienst auch um Leiden und dann muss ich den anderen trösten können, muss ihn aufhelfen können, ja, muss ihn ermuntern können, was ja sehr häufig auch in den Einanderstellen, Parakaleo, genannt wird. Und das Dritte, ja, ich muss auch das Ziel dabei richtig verfolgen. Ja, wenn ich schon an Zurechtbringung denke und es ist Zurechtbringung, dann bitte nicht um der Zurechtbringung willen, sondern damit jemand wieder schön für Christus ist. Dass er sich wieder an Christus freut, ja, dass er wieder für ihn leben möchte, dass das seine erste Liebe ist und dass er deswegen die Dinge in seinem Leben richtig unter die Füße bekommt. Ja, also gebrauchsfertig machen und nicht einfach nur fertig machen. Und zu diesem Dienst, der offensichtlich sehr persönlich ist, brauche ich Zugang zum Herzen. Das kann ich nicht sonntags einfach mal so, ja, wie, bitte lass mir das jetzt nochmal durchgehen, wie Kirche. Sitzen wir da mit 180 anonym nebeneinander und dann gehen wir alle in unsere Häuser. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur in der Familie und eine Familie mit 180 habe ich noch nicht gesehen. Deswegen hat ja auch Wolfgang Seid gesagt, 6 bis 12, glaube ich, hat er gesagt, ist eine gute Größe. Und ich denke, das hat auch jemand von euch gesagt, wenn der Herr nur 12 hatte, wie sollten wir es mit mehr aufnehmen? Ja, die kleinen Gruppen sollten so eine überschaubare Größe haben, weil dann kann ich Beziehungen aufbauen, dann kenne ich den anderen besser. Das sind keine Einbahnstraßen, das haben wir heute Abend gesagt. Ich muss auch Leute an mein eigenes Leben ranlassen. Und wenn ich das wirklich tue, ja, ich weiß nicht, jetzt bist du mal da, Martin, aber ich glaube schon, dass wir das sagen können. Wir haben ein Vorrecht, wir sehen uns fast jeden Tag ist übertrieben, aber wir sehen uns sehr, sehr häufig. Und ich darf wirklich sagen, Martin, es gibt wenige oder eigentlich keine Dinge, auch von den dunklen Seiten meines Lebens, die ich dir nicht schon mal irgendwann gesagt habe. Das mache ich nicht mit allen in der Gemeinde. Muss ich auch nicht. Musst du auch nicht. Aber du musst Beziehungen finden und pflegen in der Gemeinde, wo du dieses Miteinander hast. Ja, und der Martin ist genauso drauf. Ja, wie der Dale damals. Das war auch so einer. Ja, ich glaube nicht, dass der Dale euch alles aus seinem Leben gesagt hat, aber er war jemand, der sich auch
für Beziehungen geöffnet hat, damit man sich einander dienen konnte. Und in Hauskreisen, das kann deine Kleingruppe, das kann deine Familie sein und nicht nur die Hauskreise dienstags, mittwochs, montags, donnerstags, abends, sondern auch andere, wo dieses Miteinander funktionieren kann. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, wo deutlich wird, wie wichtig der Dienst des Einzelnen für den anderen ist. Und dann müssen wir zum vierten Punkt kommen. Hebräer 3, Vers 12 und 13. Hebräer 3, schlagt mal bitte den Hebräerbrief auf. Euch geht es bestimmt wie mir. Ich habe immer Schwierigkeiten, den Hebräerbrief zu finden. Warum? Weil die überzeugt sind, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben ist, die ordnen ihn vorne ein. Im Neuen Testament vorne heißt direkt nach den Paulusbriefen. Weil die denken, das gehört ja zum Paulusbrief. Und die andere Überzeugung haben, die haben den ganz hinten hingestellt. Und deswegen, also Darby, der hat viel an der Elberfelder mitgearbeitet, der war wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob das stimmt, was ich jetzt sage, davon überzeugt, dass der Hebräerbrief von Paulus war. Hebräer 3, Vers 12 und 13. Da heißt es, seht zu, Brüder, und auch hier wieder, wir dürfen es mit Geschwister übersetzen, seht zu, ihr Lieben, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Also er redet hier ganz klar zu Geschwistern, ja, nicht irgendwie zu Außenstehenden, sondern was sollen wir tun? Wir sollen einander ermuntern. Jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Im Grunde genommen sagt der Vers jetzt nichts Neues, viel Neues gegenüber dem, was wir schon gehört haben. Aber doch ist ein Element drin, wo wir noch nicht von gesprochen haben. Am Ende sagt, also wir sollen einander ermutigen, wir sollen aufeinander aufpassen, ja, weil Sünde, und das ist jetzt das Element, wo ich noch darauf hinaus will im Hebräerbrief, weil Sünde die Eigenschaft hat, betrügerisch zu sein. Was ist denn ein Betrug? Ja, ich bin selbst schon betrogen worden, ihr seid vielleicht auch schon in eurem Leben betrogen worden. Was ist das Grundelement eines Betruges? Wer weiß das? Genau. Das Grundelement des Betruges ist die Täuschung. Und was passiert, wenn ich getäuscht werde? Was denke ich eigentlich? Total. Ich gehe von falschen Voraussetzungen aus. Ich denke, es wäre eigentlich alles in Ordnung. Ich denke, es ist alles bestens. Richtig? Das ist Täuschung. Und das ist das Wesen von Sünde. Er redet hier zu Geschwistern, er redet nicht zu Außenstehenden. Das Wesen von Sünde ist, dass sie täuscht, dass sie betrügerisch ist. Das heißt, ich bin blind dafür. Das ist der gleiche Grund, warum der Herr Jesus in der Bergpredigt, ja in Matthäus 7, davon gesprochen hat, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du auch klar sehen und dann kannst du deinem Bruder vielleicht auch helfen, den Splitter aus deines Bruders Auge zu entfernen. Warum hat er so einen harten Gegensatz gebracht? Keiner läuft mit einem Balken im Auge rum. Ja? Das ist ja eine Übertreibung, eine Hyperbel. Aber warum hat er das gemacht? Weil Sünde betrügerisch ist. Wir sehen das nicht. Wir denken immer, der andere hat das Problem, ja, und denken seltenst an uns. Ja? Ich kann tausendmal in Gedanken durchgehen, wie man den anderen in der Gemeinde zurechtbringt, aber selten nehme ich mir vor, Mensch, morgen gehe ich mal zu Martin und frage ihn, was müsste ich anders machen? Was läuft schief? Aber Sünde in meinem Leben. Aber Sünde hat die Natur, das klärt uns unter anderem hier der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 3, Vers 13 auf, dass sie betrügerisch ist. Sie täuscht dich. Sie macht dich blind dafür. Du kannst vieles gar nicht sehen. Und umso wichtiger ist es, in guter Gemeinschaft zu leben. In jeder Form, in einer intimen Gemeinschaft, also sprich, dass ich Vertrauen zu dem anderen habe, aber dass ich mich auch dann dem anderen gegenüber öffne und mir mal sagen lasse, was schief läuft. Und wenn wir nur so, bitte ertragt das, wie Kirche nebeneinander leben und in keinen engen Beziehungen durch die Kleingruppen stehen, dann funktioniert das gar nicht. Ja, dann Und dann geht es auch meistens schief, wenn dann mal wirklich einer was sagt. Wahrscheinlich sagt das aus den falschen Motiven und der andere ist gar nicht bereit, das aufzunehmen, das anzunehmen, weil die Beziehungen fehlen. Ja, ich nehme dir das gar nicht ab, dass du das wirklich liebevoll meinst, weil du nichts von mir kennst. Ja, du betest auch nie für mich. Woher soll ich das wissen, dass du das wirklich ernst jetzt meinst und gut mit mir meinst? Wenn wir aber Woche für Woche uns näher kommen, ja, und auch mal Dinge teilen miteinander und uns besser kennenlernen und uns einander öffnen und dann kommst du zu mir und sagst was, dann, ja, dann hat es mehr Erfolg, tatsächlich auf Gehör zu stoßen. Deswegen sind die Kleingruppen so wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das an der Stelle sagen soll, aber das heftigste Zuchtmittel, das Schlimmste, was der Herr Jesus sich, außer natürlich, dass er persönlich züchtigt, aber was er der Gemeinde gegeben hat, das wisst ihr, das ist Gemeindezucht. Und das letzte Mittel von Gemeindezucht ist es ja, einen Gläubigen aus der Gemeinschaft der Gläubigen zu entfernen. Das ist das stärkste Zuchtmittel, was der Herr Jesus der Gemeinde gegeben hat. Leider denken wir vielleicht nicht so, wie Christus denkt, aber versteht ihr, was das bedeutet? Das ist im Grunde genommen das Schlimmste, was einem Gläubigen passieren kann, in Jesu Augen. Alleine zu sein, ohne die Hilfe, ohne den Schutz, ohne die Unterstützung, ohne die Einanderstellen der anderen leben zu müssen. Wir brauchen einander und das wird unter anderem daran deutlich, weil Sünde betrügerisch ist. Und sie macht blind, mich selbst blind. Ich kann das selbst nicht sehen. Und die schlimmste Blindheit ist die Blindheit für die Blindheit. Wenn du so weit gekommen bist, dass du nicht mehr siehst, dass du diese enge Beziehung in deiner Gemeinde mit den Geschwistern brauchst, das ist das Schlimmste. Physische Blindheit ist sehr, sehr schlimm. Ja, ich kenne, glaube ich, kaum jemanden oder weiß gar nicht jetzt spontan, der physisch blind ist, aber ich stelle mir das schon sehr, sehr schlimm vor, weil ich es auch sehr genieße, habe ich euch schon oft gesagt, die Pflanzen, ja, die Natur zu sehen. Das stelle ich mir schon sehr, sehr schlimm vor. Aber die Wahrheit ist, selbst ein physisch Blinder kann geistlich gesehen ein sehr, sehr gesegnetes Leben leben. Aber ein geistlich Blinder führt im schlimmsten Fall in den ewigen Tod. Ja, wenn du nie das erste Mal die Augen geöffnet bekommen hast für deine eigene Verdorbenheit und damit deine Not für Christus, dann führt es in die ewige Verlorenheit. Aber selbst wenn du gläubig bist und wirst geistlich blind, und das kann offensichtlich passieren, sonst gäbe es diese einander Stelle und diese Warnstelle nicht, ja, dann ist die schlimmste Blindheit die Blindheit für die Blindheit. Dass ich nicht mehr wirklich im Herzen davon überzeugt bin, ich brauche den anderen, ich brauche auch deinen Dienst in meinem Leben. Und gerade Leiter können da sehr von betroffen sein. Deswegen müssen Leiter immer mehrere sein in der Gemeinde. Ja, das ist noch nicht der Garant, dass es nicht auch in der Leitung schief gehen kann. Aber wenn nur ein Einzelner, ja, wie ein König in der Gemeinde regiert, dann ist er nicht nur die Gemeinde, aber auch er extrem gefährdet. Das ist, glaube ich, auch Ausdruck dieser Weisheit Gottes, dass er der Gemeinde mehrere gegeben hat. Und übrigens, solange es heute heißt, ja, jeden Tag, wir brauchen diesen Einanderdienst von Hebräer 3, Vers 13 täglich. Wir absolvieren da auch nie. Das ist auch eine große Gefahr, wenn du dich für sehr demütig hältst und denkst, du lebst in solchen Beziehungen, wo dir einander auch was, ein anderer dir auch was sagen kann, die Augen öffnen kann, dann sei vorsichtig. Ja, wir brauchen diesen Dienst täglich, wir absolvieren nicht, wir graduieren nie. Ja, ich würde am liebsten da nochmal zurückspringen. Ich habe ja die jungen Menschen ein bisschen schlecht wegkommen lassen, ja, und habe sie mit naiven und Einfältigen gleichgesetzt. Im nächsten Vers, Sprüche 1, Vers 5, sagt Salomo, was soll der Weise machen? Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat. Das heißt, wir werden niemals absolvieren. Wir werden in der Schule der Jüngerschaft des Herrn nie graduieren. Es gibt nie eine Absolvierungsfeier auf dieser Erde. Wenn der Herr uns wegnimmt, was ich hoffe, oder wenn wir halt sterben und zu ihm gehen, das wird unsere Graduierung sein. Aber vorher gibt es keine Absolvierung. Wir brauchen diesen Dienst täglich. Zusammenfassend vielleicht, persönliche geistliche Einsicht ist ein Gemeinschaftsprodukt. Persönliche geistliche Einsicht ist ein Gemeinschaftsprodukt. Das ist keine Errungenschaft deiner selbst. Wenn du nicht in solchen Beziehungen lebst, bist du sehr, sehr gefährdet. Gut, zum Schluss der vierte Punkt, warum dieser Dienst des Einzelnen in der Kleingruppe oder vielleicht noch vorweg dazu die Frage, ja, kann jetzt wirklich jeder gleichermaßen Rat geben? Ja, ich würde sagen, grundsätzlich von dem, was wir von der Schrift her sehen, der Auftrag ist grundsätzlich erstmal allen gegeben, der ganzen Gemeinde gegeben. Denk nochmal an Römer 15, 14. Ich bin überzeugt, Geschwister, dass ihr fähig seid, einander so zu dienen, wenn ihr voller Güte und voller Erkenntnis seid. Also Liebe braucht's und es braucht Einsicht in das Verständnis vom Herrn Jesus durch das Wort Gottes. Ihr müsst im Grunde genommen Christus ähnlich sein. Am Anfang war das Wort, heißt in Johannes 1, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, der Herr Jesus, und dann im Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, wie? Voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist das, was wir, in dem wir wachsen müssen. Wir müssen in Gnade wachsen. Wir müssen in Erkenntnis wachsen und so wie wir darin wachsen, wird unser Dienst in der Jüngerschaft am nächsten wachsen. Dann kann uns der Herr dazu gebrauchen. Das ist ein Dienst für alle, der alle trifft. Und der Vollständigkeit, also das ist auch kein, deswegen ist Jüngerschaft und Seelsorge, das findet nicht nur in Kursen statt und das findet auch nicht nur in Zimmern statt oder als Dienst der Gemeinde. Versteht? Ja, wir könnten, ist der Jakob zwar nicht da, aber ja, wir könnten einen Chor haben, wieder haben. Ist gut, finde ich auch gut. Und ich höre das gerne und wir leben damit auch Epheser 5 aus. Aber das muss der Jakob jetzt einfach mal ertragen, wenn ich das sage. Wenn die Gemeinde keinen Chor hat, ist sie in den Augen des Herrn Jesus immer noch schön. Kann sie immer noch schön sein, muss man so sagen. Aber, oder sagen wir, der Büchertisch. Ist der Büchertisch gut und wichtig? Hundertprozentig. Und dass da auch eine gewisse Vorauswahl da ist, dass schon zuverlässige Literatur da liegt, sehr gut. Aber könnte die Gemeinde ohne Büchertisch leben und in den Augen des Herrn schön sein? Doch, Regina, könnte auch gut gehen, ohne Büchertisch. Und ich setze hier noch eins oben drauf, dann geht so ein richtiges Raunen durch. Könnten wir ohne Kinderstunde auskommen? Boah, wirklich jetzt? Ja, dann zeig mir mal die Kinderstunde im Neuen Testament bei der Versammlung der Gemeinde. Wenn es hart auf hart käme, selbst das ging ohne. Das sind Dienste in der Gemeinde. Aber dieser Einanderdienst, dass wir uns um den anderen kümmern, dass wir Beziehung zu dem anderen pflegen, dass wir ihn als Teil der Familie sehen, dass wir ihm dienen und dass mir gedient wird und ich das auch sehe, dass ich diesen Dienst brauche, das ist nicht optional. Das ist nicht Kür. Das ist Pflicht. Das muss DNA, wir reden ja so viel von DNA gerade oder mRNA, aber das muss DNA der Ortsgemeinde sein. Jüngerschaft findet nicht einfach nur statt, indem ja mal ein Kurs gefahren wird und dann ist wieder vorbei. Ja, oder Seelsorge findet nicht nur statt, indem Einzelne, die vielleicht auch eine besondere Begabung dafür haben, dann mit Einzelnen reden. Alle brauchen ständig Seelsorge. Du kannst es Seelsorge nennen, du kannst es Jüngerschaft nennen, ja. Seelsorge würde ich als Intensivstation bezeichnen und Jüngerschaft ist die Normalstation. Und auf der Normalstation liegen wir alle. Wenn du das nicht siehst, dann hast du das Problem von Hebräer 3, Vers 13. Wir haben alle Hilfe notwendig. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir brauchen das. Wir brauchen Nuteteo, Parakaleo und Katatizo und noch einige wahrscheinlich andere Worte, die das beschreiben. Ja, und das sei an der Stelle genannt. Natürlich bin ich sehr dafür, dass es auch Männer und Frauen gibt, die besonders in Seelsorge zugerüstet sind und die auch, wenn die Not ganz groß wird, dann vielleicht auch besonders helfen können. Keine Frage. Ja. Und eigentlich, und ich weiß, dass das teilweise Theorie ist, was ich hier sage, und eigentlich sollten die Ältesten, die Hirten, das sollte so das Ende der Fahnenstange sein. Die haben nämlich die Verantwortung für die Seelsorge und die Lehre in der Gemeinde. Die sollten eigentlich ja, der letzte Boden sein, ja, der dann zieht, wenn nichts mehr geht. Und wir sollten am meisten ja, davon uns auszeichnen, dass wir voller Güte sind und auch voller Erkenntnis. Also klar, es kann da eine Abstufung geben, aber das Wichtigste, was ich sagen möchte, ist, ja, die Grundlage, das Fundament sind alle. Männer, das ist, glaube ich, selbstverständlich, Männer wie Frauen. Ich habe übrigens, Uwe, auf die Frage vorgestern nicht abschließend geantwortet, weil da war auch noch die Frage im Raum, ja, wie machen wir das denn, Männer mit Frauen oder Frauen mit Männern? Oder wir haben da auch eine Überzeugung zu. Das steht vielleicht nicht unbedingt so direkt in der Schrift, aber indirekt, so ähnlich wie die Dreieinigkeit. Da wird es auch schwer, einen Vers zu finden. Aber ich glaube, man kann ableiten, Männer sollten sich vorwiegend um die Männer kümmern und Frauen sollten sich vorwiegend um die Frauen kümmern. Dürfen auch mal Männer mit Frauen reden und Frauen mit Männern? Natürlich. Ja. Aber eine Seelsorge oder eine Jüngerschaftsbeziehung oder eine engere Beziehung im Hauskreis, das sollten die Geschlechter nach Geschlechtern machen. Ja, warum? Ist ganz einfach, für die Männer wäre es eine Riesenversuchung. Ja, weil was soll denn in der Jüngerschaft passieren und in dem Anteil nehmen? Du sollst dir näher kommen. Du sollst den anderen verstehen. Du sollst dem anderen zuhören. Du sollst in sein Leben kommen. Und ihr Lieben, das ist nicht nur für Männer eine große Versuchung, einer Person so nahe zu kommen. Das ist auch für eine Frau extrem, ich benutze jetzt mal absichtlich dieses Wort, erotisch. Ja, die Männer werden tendenziell, nicht nur die Männer, ich weiß, dass die Frauen auch gerne einen schönen Mann haben, der muss nicht hässlich und dick sein, aber ja, die Männer gucken halt mehr auf das Äußere und die Frauen tendenziell sehr stark auf dieses, der versteht mich, der kann Anteil nehmen, der hört mir zu. Ja, schau dir Rosamunde Pilcher an oder lest diese Groschenromane und dann weißt du, wie sexuelle, wie feminine Erotik oder sogar Pornografie funktioniert. Und deswegen ja, haben wir uns auch, ich weiß nicht mehr, wo das Dokument ist, aber wir haben uns in der Gemeinde sogar Regeln gegeben. Ja, es darf mal ein Gespräch geben zwischen Mann und Frau. Das sehen wir auch im Titusbrief. Ja, das sagt Paulus dem Titus, hey, wie soll er mit den jüngeren Frauen als Pastor umgehen? Also durfte der auch mal mit Frauen reden, aber nicht in einer Beziehung, ja, wo man sich dauerhaft hilft oder miteinander im Hauskreis dann sich enger kommt. Da bitte Männer mit Männern und Frauen mit Frauen. Ja, deswegen, wie gesagt, haben wir strenge Regeln bei uns mal gegeben. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber das war der Grund, warum wir Gläser in unseren Türen haben. Damit man immer sehen kann, was in unseren Büros da oben vor sich geht von außen. Hören muss man es nicht unbedingt immer, aber sehen sollte man es immer. So, und dann zum Schluss, wir müssen jetzt wirklich zur Landung ansetzen, noch ein paar Argumente, warum die Gemeinde und nicht nur die Gemeinde, sondern die Kleingruppe, warum die so wertvoll ist für diesen ja, Dienst der Jüngerschaft, des Jüngermachens, für den großen Auftrag, Matthäus 28. Schau mal, wenn du, und ich erlaube mir das jetzt nochmal, dass ich diesen bösen Gegensatz zwischen Kirche und Gemeinde bilde. Das soll keine Diskriminierung grundsätzlich von dem Wort oder überhaupt von Kirche sein. Ich bin ganz auch für dieses Wort, wenn es biblisch gefüllt ist. Okay? Aber mit Kirche meine ich jetzt gerade, wir kommen nur sonntags, holen uns eine Predigt ab und die ganze Woche haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Was weiß ich dann schon vom Nathanael? Wenn ich nur sonntags ihn mal sehe, ja, dann weiß ich vielleicht, wo er arbeitet, vergesse es dann auch wieder und werde mal wieder daran erinnert. Und dann weiß ich vielleicht noch, aber da muss ich ihn eigentlich schon ein bisschen näher kennen, dass er Familie sehr gern hat. Ja, da müsste ich ihn eigentlich, glaube ich, schon ein bisschen zu kennen. Aber schaut, wenn wir in der Kleingruppe miteinander leben, da erfahre ich so viel vom Nathanael, was ich brauche, um ihm wirklich auch ein Dienst zu sein. Und umgekehrt er auch von mir, um mir mal ein Dienst zu sein. Ja, das funktioniert sehr gut. Das funktioniert nicht in der Kirche, wo man anonym nebeneinander sitzt und dann wieder auseinandergeht. Aber wenn ich regelmäßig in der gleichen Gruppe bin, es muss auch nicht nur ein Hauskreisabend sein. Ich weiß, für viele ging das auch oft beruflich nicht, weil die mussten morgens so früh raus. Ja, dann müssen wir auch ein bisschen kreativer werden und müssen andere Kreise, und haben wir ja auch zum Teil schon gemacht, mittwochs nachmittags, passt aber dann auch nicht jedem. Aber wie gesagt, es geht um Kleingruppe, wann immer die stattfindet. Aber da habe ich ja schon viel, viel Informationen über den anderen, weil ich ihn über einen längeren Zeitraum kenne und bin nicht ausschließlich auf das angewiesen, was du mir jetzt gerade mal erzählst. Ich kenne dich dann schon ein bisschen, ja, und kann vielleicht, wie das in der Familie ist, ein bisschen anders in dein Leben reden, als wenn wir uns nur so von der Sonntagskleidung her kennen würden, ja, mit einem schicken Anzug und auf Distanz, ja, wie das momentan ist. Wenn ich in der Kleingruppe lebe, dann wächst oder da kann auch dieses Vertrauensverhältnis wachsen, was am Anfang einer jeder Einanderbeziehung steht. Wenn ich in der Kleingruppe, ja, dann treffe ich jeden Mittwoch bei den Michlinskis halt die gleichen Kadetten, aber das ist gut so, ja. Dann lernt man sich auch ein bisschen vertrauen und dann kann man sich auch mal, ich denke schon, das kam nicht so häufig vor, aber der Jacek hat mir auch manchmal schon Sachen gesagt, wo wir als Gemeinde oder ich als Ältester nicht so geglänzt habe. Aber vom Jacek darf ich auch mal jetzt so öffentlich sagen, da fällt es überhaupt nicht schwer anzunehmen. Weil A, wir kennen uns gut, ich weiß, dass es gut mit mir meint und B, er ist halt sowieso ein extrem weiser und liebevoller Mann. Er hat diese Voraussetzung von Römer 15, 14. Aber stell dir vor, wir hätten nie was außer sonntags im Gottesdienst miteinander zu tun. Das wäre extrem schwierig, wenn dann du zu mir kommst und sagst, hier, das und das in der Gemeindestunde, das war ein Fehlschlag, ja, zum Beispiel. Wenn wir als Familie miteinander leben, dann haben wir auch mehrere Ebenen, wo wir uns begegnen. Versteht ihr, nicht nur dieser, ich sage es nochmal, anonyme 180-Seelen-Gottesdienst, klassischerweise, nach Corona oder vor Corona, sonntags, sondern, hey, da hat zwar eine Gelegenheit, liebe Geschwister im Vogelsberg kennenzulernen und obendrein noch wunderbar verwöhnt zu werden mit Brötchen und Plätzchen und guter Gemeinschaft, ja, da nimmt man doch einfach mal ein Auto voll mit, oder? Weil man kennt sich ja schon, wenn wir so anonym Kirche wären, wo hätte ich denn die hernehmen sollen? Ja, und dann kommt halt so ein Mike im letzten Moment noch auf die Idee, komm, dann nehme ich einfach ein paar mit, die Lust haben und zack, das Auto war voll. Vielleicht sehr zur Überraschung erstmal von deiner Frau, die dann auch schnell ein paar Brötchen mehr schmieren musste, aber wir waren super versorgt. Das war so gut. Ja, eine Stunde bald braucht man, um bei euch zu landen. Und da hat man Gemeinschaft miteinander. Ja, oder wir arbeiten dann mal was zusammen in der Gemeinde. Ja, und sind privat bei Aktivitäten auch mal zusammen unterwegs. Das ist wichtig. Ja, oder feiern Gemeindetage. Ja, wenn wir so in der Kleingruppe integriert sind, nächster Vorteil, dann hast du auch viele Helfer an deiner Seite für diesen Auftrag des Jüngermachens. Schaut mal, ihr wisst, dass ich sehr eingeschränkt bin, wenn es darum geht, jemanden mit seiner Ehe zu helfen. Das ist logisch. Klar kann ich vom Wort her viele Sachen sagen, darf man auch, ja, aber es hat Grenzen, wenn du das selbst nicht erlebt hast oder lebst. Ist doch klar. Aber wenn ich in so einer Familie bin, ja, das sage ich jetzt mal so, und ich hätte jetzt Beziehungen zu einem verheirateten Bruder in dieser Kleingruppe und der offenbart mir was, wo er echt Hilfe braucht in der Beziehung mit seiner Frau, ja, Gott sei Dank ist Jacek und Erna in der gleichen Gruppe. Und dann habe ich Helfer an meiner Seite. Ja, dann ist das ganz natürlich. Dann würde ich dem sagen, du, ich glaube, das ist echt gut, wenn du mal zum Jacek oder zur Erna gehst. Ja, oder zu vielen anderen hier in der Gemeinde sind. Sollte jetzt nicht nur ihr sein. Also ich habe, wenn diese Verbindungen da sind, dann habe ich auch Helfer an meiner Seite. In der Kleingruppe noch ein Vorteil, hast du auch das Umfeld, wo du das, wo wir die ganzen Abende und auch heute Abend intensiv, dieser Auftrag aneinander, wo du diesen Auftrag üben kannst, wo du den ausfüllen, nicht nur ausfüllen, sondern auch mal üben kannst. Versteht? Stell dir vor, wir würden das alles nur auf Lehre reduzieren. Ja, wie viele können dann dienen und wie viele, ja, dienen dann wirklich hier im Verkündigungsdienst. Ja, und das wäre eine ganz schön aufregende Nummer, dann ja gleich vor 180 irgendwie, soll ja auch ein öffentlicher Dienst mit dem Wort sein, zu tun. Das ist schwierig. Aber in der Kleingruppe, ja, da kann man anfangen zu lernen, da kann man wachsen und kann diesen Dienst, ja, den man im Leben des anderen verrichten soll, kann man im Kleinen üben. Gut, ich setze mal zur Landung an. Die Ortsgemeinde ist der Ort, an dem der auferstandene Herr und Erlöser im Mittelpunkt steht. Ja, er ist das Alpha und das Omega. aus dem, zu dem und für den jeder Mensch gemacht ist, geschaffen wurde. Und in der Gemeinde, wenn sie eine Familie ist, wenn sie in Kleingruppen organisiert ist, kann jeder von uns wirklich das erleben, was es bedeutet, sich im Leben um Christus zu drehen. Dann sehe ich wirklich Vorbilder in der Kleingruppe. Ich nehme nochmal dieses harte, vielleicht nicht ganz faire Beispiel. Wenn ich anonym in der Kirche nur nebeneinander sitze und von dem anderen gar nichts weiß, dann sehe ich gar nicht, wie du dein Leben aus Christus, für Christus, durch Christus und für Christus lebst. Aber wenn ich dich persönlich kennenlerne, dann kann ich dich auch als Vorbild haben. Die Prioritäten, die du setzt, die Entscheidungen, die du triffst. Dann kenne ich dein Leben, ja, und das ist im Grunde genommen der Sinn des Ganzen. Wir sollen ja kleine Christusse werden. Ihr versteht das richtig, ja. Wir sollen ja das Leben für die anderen geben. Wir sollen vom Charakter, vom Wesen her und von der Weisheit werden wie er. Und in der Kleingruppe habe ich hoffentlich Vorbilder neben mir, denen ich nacheifern kann. Ich schließe mit einem Zitat von David Paulussen, der schon vollendet ist, der jetzt schon das sehen darf, an das, was wir glauben, er ist schon beim Herrn. Wir werden blühende Gemeinden erleben, wenn sie der Ort sind, an dem die Sorge um die Seele des Einzelnen zur Ehre Gottes aufblüht. Wir werden blühende Gemeinden erleben, wenn sie der Ort sind, und dazu braucht man Kleingruppen, an denen die Sorge um die Seele des Einzelnen zur Ehre Gottes aufblüht. Ich schließe mit Kolosser 1, Vers 28, den wollte ich eigentlich am Anfang auch schon gelesen haben, das habe ich vergessen, aber das zeigt auch nochmal das Ziel, deswegen bin ich darauf gekommen, kleine Christusse machen, das ist das große Ziel, Kolosser 1, Vers 28. Ihn, Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen, nuteteon, wird da halt gewählt, aber ich habe es ja erklärt, um das Ganze zu verstehen, kann man das weiterfassen. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und so wird Gott heute und auch in Ewigkeit die Ehre dargebracht. Amen. Amen. Dann schließe ich noch und dann sagst du vielleicht noch was, Martin, oder ich schließe noch ein Gebet. Herr Jesus Christus, du hast dir Gemeinde ausgedacht, es ist dein Gebilde und du hast uns auf der einen Seite viel Freiheit gegeben, wie wir neutestamentliche Gemeinde leben, du hast uns aber auch wirklich sehr konkret eine DNA vorgegeben, was wichtig ist, wie Gemeinde wirklich aufgebaut sein muss, damit sie funktionieren kann. Und elementar ist, dass du uns alle gebrauchen möchtest im Dienst aneinander. Du möchtest uns selbst ja zu kleinen Christusen machen. Du möchtest, dass wir in Christusähnlichkeit wachsen und damit wir in der Jüngerschaft das auch weitergeben an den Nächsten, dass wir dem anderen dienen. Herr, vergib uns, wo wir doch oft auch, wie ich es so oft erwähnt habe, heute Abend Kirche sind, wo wir zu anonym und steril nebeneinander herleben. Und gerade die letzten Monate, bedingt durch die Corona-Maßnahmen, waren da keine Hilfe. Hilf uns, Herr, dass wir wirklich Gemeinde so leben, wie du dir das vorgestellt hast und wie es auch gesegnet sein kann, dass wir in liebevollen, ja, ermutigenden, ermahnenden, zurechtbringenden, gebrauchswertigen Beziehungen zueinander leben. Dass wir ja letztendlich deinen Charakter, dein Wesen annehmen und auch gute Werkzeuge in deiner Hand sind, um dich zu verherrlichen, einander zu erbauen und auch Licht und Salz in dieser sterbenden Welt zu sein, damit Menschen sehen, dass bei uns was anders ist, dass Christsein wirklich auch attraktiv ist, weil sie Christus in uns sehen können und aufmerksam werden auf dich, der du ja der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Herr, segne du deine Gemeinde auch hier am Ort, dass wir darin wachsen, auch wenn wir dann wieder in den Kleingruppen beginnen. Dir zur Ehre, Herr. Amen.